Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Heiko Mania zum Thema PPR 2.0. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflege, der Pflegewissenschaft. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wir wollen heute über ein wichtiges Instrument reden, der Personalsteuerung im Bereich der Pflege, nämlich die PPR 2.0. Und hierfür habe ich mir natürlich auch einen Gast eingeladen, nämlich den Heiko Mania. Und der wird sich jetzt gleich nochmal dir vorstellen. Mein Name ist Markus Hübbeler. Ich bin wie immer dein Gastgeber für die Themengebiete aus dem Bereich der Pflegewissenschaft. Heiko, willst du einmal erzählen, wer du so bist und warum wir dir heute zuhören dürfen zum Thema PPR 2.0?
Ja, gern. Und erstmal vielen Dank für die Einladung, hier heute mit dabei zu sein. Ja, mein Name ist Heiko Mania. Ich bin von Hause aus Krankenpfleger, habe 20 Jahre in der Pflege gearbeitet und habe tatsächlich noch die PPR 1.0 miterlebt, hautnah den grandiosen Start und den grandiosen Absturz. Bin natürlich von daher auch sehr, sehr an dem Thema interessiert. Ich habe 2015 ein Unternehmen mit meinem Geschäftspartner zusammen gegründet, wo wir Pflegedokumentation mit modernen Technologien deutlich einfacher machen wollten. KI, Mobilität, alles, was man eigentlich heute von einer modernen Software erwarten sollte. Und dementsprechend haben wir uns da auch sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, was die PPR kann und wie man sie in eine digitale Welt mit einbringen kann. Und freue mich dann heute genau zu dem Thema hier auch Gast sein zu dürfen.
Ja, wunderbar, Heiko. Dann hast du ja quasi den ersten Versuch und den zweiten mitgekriegt. Also den zweiten werden wir da ja noch mitkriegen. Du hast ja vorhin auch schon mal im Vorgespräch gesagt, im Januar müssen die Krankenhäuser abgeben, im Januar 2025. Und Heiko, nimm uns doch mal ein bisschen mit. Was ist denn die PPR?
Ja, die PPR 2.0 in dem Falle basiert auf die Pflegepersonalbemessungsverordnung. Das ist eine Verordnung, die ja grundsätzlich erstmal darauf abzielt, die personelle Situation in den Kliniken zu verbessern. Dafür werden im Prinzip die Patienten und die PPBV adressiert drei Gruppen von Patienten, nämlich die auf den peripheren Erwachsenenstationen, die auf den peripheren Kinderstationen und die Kinderintensivstationen. Diese Patienten werden in entsprechende Gruppen täglich eingruppiert, hinter denen Zeitwerte stehen und man praktisch auf dieser Basis der täglich erwirtschafteten oder dokumentierten Zeiten dann schaut, ob man einen zuvor gebildeten Zeitwert, den man erreichen muss, erreicht, um halt letztendlich zu schauen, ob die Patienten an der Stelle gut versorgt sind, die Personalausstattung so ist, wie sie sein sollte. Ich spreche hier immer sehr viel im Konjunktiv, weil ganz viele Vorarbeiten zur PPBV noch gar nicht da sind. Man weiß noch gar nicht, wie soll dann eigentlich das Verhältnis sein der Pflegefachkräfte zu den Pflegeminuten. Man hat in der PPBV jetzt tatsächlich erstmal festgelegt, das Verfahren, wie man diese Patienten eingruppiert täglich. Und da könnte man jetzt meinen, okay, die PPR 2.0 ist ein Instrument. Bedauerlicherweise sind es drei Instrumente, die auch unterschiedlich funktionieren, nämlich für die Erwachsenen peripher, Kinder peripher, Kinderintensivstationen. Und die Besonderheit ist, dass bei den Erwachsenen tatsächlich der Bedarf eingruppiert wird. Das heißt, ich überlege mir als Pflegefachkraft, was müsste der Patient alles bekommen, damit er optimal pflegerisch versorgt ist. Und das wird eingruppiert. Das ist übrigens auch der Unterschied zur alten PPR 1.0. Da war es eine retrospektive Betrachtung. Bei den Kindern und auf der Kinderintensiv wird tatsächlich retrospektiv eingruppiert. Was habe ich getan und was bräuchte ich eben dafür an Personal, um diese Dinge, die ich gemacht habe, optimal abzudecken. Und das zeigt auch schon so ein kleines Dilemma. Die Instrumente sind nicht kongruent, die funktionieren unterschiedlich und die haben auch ganz unterschiedliche Regelungen im Hintergrund, die gerade bei den Kindern auch sehr komplex sein können.
Also, wenn du das so erzählt hast, würde ich ja denken, das ist so eine Art Assessment-Instrument, was ich irgendwie durchführe, wo ich dann so eine Art Checkliste habe und die Unterstützungsbereiche, die pflegerischen, durchkreuzt und dann habe ich da hinterlegte Minuten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genauso funktioniert es im Prinzip. Ich habe zwei große Bereiche, die allgemeine Pflege und die spezielle Pflege, die sich dann wieder untergliedert in Körperpflege, Ernährung und andere Bereiche. Und ich schaue mir immer an, kann der Patient diesen Bereich selbstständig letztendlich als Lebensaktivität bewältigen oder braucht er ein wenig Unterstützung, viel Unterstützung oder vollständige Unterstützung. Und daraus resultieren dann eben mehrere Stufen, die sogenannten A- und S-Stufen im Erwachsenenbereich, die von 1 bis 4 gehen, allgemeine Pflege 1, 2, 3, 4 und spezielle Pflege 1, 2, 3, 4. Und wenn ich dann halt einen Patienten nach bestimmten Regeln in eine dieser Stufen eingruppiert habe, ich muss immer eine A- und S-Stufe im Erwachsenenbereich beispielsweise dann eingruppieren, dann stehen da tatsächlich Zeitwerte hinter, plus noch diverse Zeiten, die sich ergeben, weil der Patient isoliert ist, weil er heute vielleicht aufgenommen oder heute entlassen wurde. Also noch bestimmte andere Zeitwerte werden dort drauf summiert. Und so ergibt sich aus dem Zeitwert eines einzelnen Patienten, einer ganzen Station am Tag, ein Gesamtminutenwert, der dann halt der Personalausstattung gegenübergestellt wird. Das ist auch eine Besonderheit, dass tatsächlich eben nicht nur die Pflege als solches dort eine Eingruppierung macht bei der PPR, sondern auch letztendlich Personaldaten hinzugezogen werden aus dem Personaleinsatzprogramm beispielsweise, wo eben auch eine Besetzung dem gegenübergestellt wird, sodass man nachher sagen kann, so und so viele Minuten sind als Bedarf erhoben worden, beispielsweise bei den Erwachsenen. So war die Personalausstattung. Und dann eben darüber matchen kann, war die ausreichend oder nicht.
Das heißt, wenn ich mir das so vorstelle, habe ich quasi eine X-Menge an Pflegepersonal in einem Krankenhaus, die dann brutto so und so viel Pflegeminuten erbringen können. Und ich kann dann am Ende sehen, wie weit sozusagen mein verplanter Wert von dem Ist-Wert, der im Personalstand quasi entfernt ist.
Ja, wobei sich das tatsächlich auf Stationsebene abspielt. Dadurch, dass es da die Unterschiede in der Erhebung gibt, werden die Stationen eben auch als Einzelnes betrachtet und nicht irgendwie der Gesamtpool der Pflegefachkräfte im Krankenhaus.
Gibt es denn da eine Verwandtschaft zu der Eingruppierung in der Pflegeversicherung oder ist das sehr unterschiedlich? Was würdest du sagen?
Das ist schon sehr unterschiedlich. Es gibt ja gerade in der Pflegepersonalbemessung oder generell in der Personalbemessung unterschiedliche Methoden. Hier hat man sich im Prinzip für die Abhängigkeitsmethode, nämlich das Eingruppieren in Gruppen, entschieden. Und die ist schon viel, viel grober als halt eine detaillierte Einschätzung eines Patienten in zum Beispiel Pflegestufen.
Okay. Was sind denn die Herausforderungen in dem Gebiet? Nimm uns doch da mal ein bisschen mit. Wie sehen die Krankenhäuser das Thema? Gibt es da ja einen professionellen Blick auf das Ganze? Und man sagt, naja, das klappt schon alles und wir haben im Umgang mit dem Verfahren eigentlich im Wesentlichen keine Probleme. Wie sind die Stimmen aus der Praxis dazu?
Ja, also das, was man hört, ist natürlich mehr geteilt, nämlich genau, wem man an der Stelle fragt. Fragen wir jetzt die Pflegefachkräfte, dann sehen wir, dass die Pflegefachkräfte natürlich einen erhöhten Dokumentationsbedarf oder Aufwand sehen, der ja aus ihrer Sicht manchmal nicht gerechtfertigt ist. Auch wenn sozusagen die Idee dahinter steht, dann in Zukunft irgendwann eine angemessene Personalbemessung dabei ausrechnen zu können, weiß natürlich jede Pflegefachkraft, dass es das Personal nicht von den Bäumen zu pflücken gibt, sondern dass selbst wenn ich weiß, wie viel Kollegen, ich brauche, ich nicht unbedingt am Markt die verfügbaren Pflegefachkräfte finde. Es ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wie dokumentiert wird. Nach unseren Erfahrungen aus den Gesprächen sind über 60% der Krankenhäuser tatsächlich auf Papier unterwegs und lassen die Pflegefachkräfte große DIN A1-Bögen ausfüllen, jeden Tag oder sogar in jeder Schicht, je nachdem, wo man ist. Und das ist natürlich bei dem großen Dokumentationsaufwand, der ohnehin in den Kliniken besteht, noch so ein Paket, was dazukommt, was geschult werden muss, was gemonitort und analysiert werden muss, was also eigentlich einen Mehraufwand macht in Zeiten, wo von allem ohnehin zu wenig da ist. Und deshalb wird das sehr, sehr kritisch oft von den Pflegefachkräften gesehen. Es gibt natürlich alternative Möglichkeiten an digitalen Angeboten, dort die Dinge automatisch abzuleiten. Aber die können viele Krankenhäuser an der Stelle nicht nutzen. Wenn man natürlich das Management fragt, das Pflegemanagement, für die ist es endlich ein Instrument, um im Nebel nicht mehr stochern zu müssen. Denn wir hatten seit dem PKMS, die ja vor einigen Jahren abgeschafft wurde, gar nicht mehr so richtige Erhebungen über ja die entsprechenden Pflegeaufwände und das Personal, die diese Pflegeaufwände zu bewältigen haben in den Kliniken. Also so sehen die halt an der Stelle eine Möglichkeit, zumindest wieder mit Zahlen arbeiten zu können, um sie halt auch weiterhin zu benutzen in Richtung Budgetverhandlungen, in Richtung genereller Personalplanung im Krankenhaus. Und da gibt es auch gute Möglichkeiten, diese zum Beispiel in Dienstpläne reinzuspeisen, um auch Besetzung gegen zu prüfen und ähnliches. Ja, und natürlich, wenn man immer höher geht, die Politik sieht natürlich darin und hofft, mit diesem Instrument den Beruf attraktiver zu machen. Das darf man vielleicht mit einer gewissen Kritikalität sehen, denn auch da kommt natürlich das Thema wieder Fachkräftemängel letztendlich auf die Tagesordnung, wenn die Kollegen nicht verfügbar sind, dann kann ich noch so sehr sagen, was ich bräuchte. Wenn ich sie nicht habe, kann ich es letztendlich nicht nutzen. Und von daher wird es mitunter eben eher kritisch wahrgenommen.
Heiko, eine wesentliche Eigenschaft ist ja eigentlich auch die Frage, gibt es jetzt eine Verbindung zu einer Vergütungsstruktur? Also bekommt ein Krankenhaus dementsprechend auch für Mehraufwände irgendwie ein Feedback oder ist das erstmal nur eine interne Steuerungsmöglichkeit für die Umwidmung von Pflegepersonal zwischen Station A und B oder gibt es tatsächlich eine Verbindung an das Leistungsrecht?
Aktuell nicht. Im Moment geht es eher darum, überhaupt erstmal zu erheben, welche Leistungen mit welchen Personal heute bewältigt werden muss, also auch dieses Gap darzustellen und abzubilden. Im nächsten Schritt ist gerade geplant, nach der Konvergenzphase dann eben auch zu sagen, was eigentlich eine optimale Patienten-Personal-Ratio wäre. Das ist noch gar nicht festgelegt oder eben auch die so festzulegen, dass man tatsächlich im nächsten Schritt auch Sanktionen gegen die Kliniken verhängen kann, wenn diese Ratio nicht eingehalten wird. Es hat also primär erstmal nichts mit der Vergütungsstruktur zu tun. Es spielt sekundär natürlich mit rein, weil eben bestimmte Tätigkeiten von bestimmten Berufsgruppen nur noch gemacht werden bzw. eingruppiert werden können. Das ist auch eine Kritik an der PPR 2.0, dass man bestimmte Berufsgruppen an der Stelle nicht berücksichtigt hat. Das versucht man jetzt in einer Weiterentwicklung, da gibt es ein separates Projekt für, wieder aufzufangen, um halt auch unterschiedliche Qualifikationen ordentlich mit in die Bemessung reinbringen zu können. Pflegeassistenten oder akademisierte Pflegefachkräfte, die sind alle jetzt im Moment noch gar nicht mit berücksichtigt, haben aber natürlich einen gewissen Kostenanteil, der eben an der Stelle nicht unrelevant ist. Und das soll dann mit in die Weiterentwicklung hinein. Aber aktuell sind wir wirklich erstmal an dem Punkt einer Datenerhebung, um einen Status über die INIC zu erfassen.
Du hast ja auch gesagt, du bist selbst Gesundheits- und Krankenpfleger. Was würdest du denn sagen, wie fachspezifisch ist denn dieser Katalog? Bildet er tatsächlich das moderne Verständnis, Wissen um Pflege ab oder ist das doch eher, ich sag mal so im Vergleich, vielleicht wie die ambulante Pflege, zum Teil so ein sehr verrichtungsorientierter und auch in vielen Teilen altmodischer Katalog?
Na, er ist tatsächlich ja adaptiert worden. Man hat den alten PPR-1-Katalog genommen, hat ihn erweitert um auch jeweils eine Stufe 4 bei den Erwachsenen beispielsweise, hat ihn auch angepasst an aktuelle Möglichkeiten und Bedingungen. Allerdings ist er eben eine Abhängigkeitsmethode. Das heißt, ich habe immer grobe Gruppen, wo ich die Patienten eben einsortiere. Ich persönlich favorisiere eher Instrumente, wo ich wirklich jeder Tätigkeit einen Zeitwert zuordne. Und bei einer guten digitalen Lösung kann man dann eben schnell auf die Gesamtheit der Pflegeminuten kommen und bildet damit doch viel, viel stärker das ab, was die Pflegefachkräfte in der Realität machen. Denn eins darf man nicht vergessen, dass da eben ganz viele Dinge nicht berücksichtigt werden können, zumindest nicht in dem Detail, die auch sehr zeitrelevant sind in der Pflege. Ja, und die muss man jetzt tatsächlich nochmal diskutieren. Wir haben sogar fachliche Fehler zum Teil in der PPPV drin und die Regelwerke, die dahinter liegen, das ist, glaube ich, die größte Hürde. Die sind sehr, sehr komplex, gerade bei den Kindern. Und die müssen ja alle Pflegefachkräfte im Hinterkopf haben, damit sie diese Patienten regulär und richtig eingruppieren. Und von daher würde ich gar nicht mal sagen, dass das nicht dem aktuellen Stand des Wissens sozusagen entspricht, aber dass das, was da jetzt mittlerweile so hintergebaut wurde als Background-Regeln, schon sehr komplex ist und damit eben ja nicht unbedingt sichergestellt ist, dass alle dasselbe genauso eingruppieren, weil da auch ganz viele Interpretationen möglich sind. Und das könnte man sagen, dass es jetzt ein guter erster Aufschlag war, der aber dringend weiterentwickelt werden muss.
Wir haben ja in der DRG Fallpauschale seit einigen Jahren auch die Pflegepauschalen jetzt mit drin, wo man eben pro Tag einen festen Betrag bekommt. Ist aus deiner Sicht her geplant, dass man diesen Pauschalbetrag verändert und mit diesen Daten anreichert, um hier eine konkretere Berücksichtigung zur Maßnahmenebene zu finden, weil es ja bisher, wie gesagt, mit Pauschalen gemacht wird. Ist das so die nächste Ausbaustufe auch, die wir erwarten können da?
Ja, vor einigen Jahren hat man ja diesen Pflegeanteil aus der DRG herausgenommen, weil man über die Pflegebudgets an der Stelle einfach ein anderes Instrument etablieren wollte, über entsprechende Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern dort die Pflege nochmal anders abzubilden. Deshalb wäre natürlich, und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das Fernziel, hier auch in so einer Art ich sage immer Energies, Nursing-Related Group, also entsprechend pflegerelevante Gruppen zu gehen, um irgendwann die Vergütung damit zu kombinieren. Aber ich glaube, das wäre noch ein sehr, sehr weiter Weg. Da sind wir ja innerhalb der Klinik und dem pflegerischen Denken in den Kliniken noch nicht und auch insgesamt politisch, glaube ich, im Moment sehr, sehr schwierig.
Wenn wir das uns anschauen, wie wir in der Pflege häufig mit Dokumentation umgehen, ist mir immer aufgefallen, spielt eine sehr besondere Rolle oder eine große Rolle die Person, die zuerst die Einschätzung macht. Darauf aufbauend kreuzen viele Kollegen dann irgendwie eher so nach, als sich selbst nochmal ein Bild zu machen. Das gilt für Assessment-Instrumente, geht aber auch für Verrichtungen, die man so macht. Ist das auch bei diesem System erwartbar oder sehe ich dann diese, also meine Frage ist, kreuze ich dann einfach weiter oder muss ich formell gesehen ein neues Einschätzungsverfahren jeden Tag machen zum Bedarf des Patienten?
Naja, also natürlich kann ich auf die Vordaten zugreifen. Wenn ich den großen Papierbogen habe, dann sehe ich natürlich, was mein Kollege gestern eingetragen hat oder in der Schicht vorher, je nachdem, wie häufig das in den Häusern umgesetzt wird. Und das verleitet natürlich unter Zeitmangel auch mal Dinge zu übernehmen, die ich vielleicht jetzt nicht so genau angeguckt habe. Das war zum Beispiel eins der großen Probleme bei der PPR 1.0, dass diese doch sehr, obwohl sie retrospektiv war, sehr ins Wunschdenken gegangen ist. Die Wünsche sozusagen, die man sich vorgestellt hat, dort abgehakt hat und ganz oft auch einfach nur weitergeführt hat, was der Kollege vorher angekreuzt hat, weil die Zeit auch, ja, und das war in den 90ern schon ein sehr, sehr wertvolles Gut war. Ich glaube, es ist sehr, sehr abhängig davon bei der PPR 2.0, wie das Instrument eingesetzt wird. Und deshalb plädiere ich auch so stark für die digitale Lösung. Wenn sich die PPR automatisch aus der digitalen Pflegedokumentation ableitet und ich eigentlich nur aktive Vorschläge kriege auf der Basis, was ich dokumentiert habe, dann habe ich doch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das, was da abgeleitet ist, auch so stimmt und auch dem entspricht, was bei dem Patienten tatsächlich geplant ist als Bedarf. Wenn ich das auf Papier mache, dann besteht natürlich wieder eine Wahrscheinlichkeit, dass man aus Zeitgründen einfach das weiterhakt, was der Kollege vorher gemacht hat. Sei denn, ich habe wieder spezielle Pflegekräfte, die das monitoren und überwachen, ob der Patient richtig eingruppiert wurde. Und wir haben ja bei PKMS gesehen, da kann man auch beliebig Personal aufbauen, die sich dann mit der Dokumentation der Pflege beschäftigt letztendlich dann nicht mit dem Versorgen des Patienten. Und das in Zeiten, wo eigentlich keine Pflegefachkräfte wirklich verfügbar sind.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob du die Einstellung von Codern erwartest, die eigentlich durch die Station da latschen und das da alles fertig machen. Und eigentlich die Verbindung zwischen dem, was dann auf Papier erscheint und dem, was klinisch erbracht wird, aufgelöst wird, zu großen Teilen oder vollständig?
Im Moment ist es ja eher so eine Art noch Verprobung. Ja, das heißt, wir wissen noch nicht so richtig, wo das ganze System hingehen wird. Und ich glaube, da sind die Häuser noch ein bisschen zurückhaltend. Wir merken, dass sie generell jetzt erstmal Strukturen einrichten und da das Ganze, auch wenn im Januar natürlich das erste Mal abgegeben wird an der INEC, aber noch nicht die Relevanz hat, die es mal irgendwann bekommen soll, nämlich dass Sanktionen da hinten dran hängen. Das wird noch ein bisschen dauern, weil zum einen eben ja gar nicht die Grundlagen geschaffen wurden, die Ratios noch nicht festgelegt wurden und solche Dinge. Und zum anderen man auch festgestellt hat, dass die Varianz der Dokumentation in den Häusern so unterschiedlich ist, weil man eben an der Stelle es nicht so gut beschrieben hat, wie das Regelwerk eigentlich umgesetzt werden soll. Dass da im Moment wenig Sorge ist, dass diese Daten, die jetzt erhoben werden, wirklich dazu genutzt werden können, um es, sagen wir mal, jetzt gegen die Häuser zu verwenden. Dementsprechend sind die Häuser auch noch zurückhaltend, aber schon in den letzten Jahren hat man einen Trend zu sogenannten Pflegecontrollern gesehen in den Kliniken, dass praktisch parallel bzw. In der Abteilung der Medizincontroller eben auch Pflegecontrolling-Kollegen ausgebildet und angestellt wurden, um halt generell das ganze Thema im Auge zu behalten. Und das wird sich natürlich auch über die PPR eher noch erweitern, denn wenn es denn die Relevanz bekommt, dass es auch wirklich zu Sanktionen und zu unangenehmen Effekten für die Häuser kommen kann, dann wird man natürlich sehr, sehr genau schauen, was dort an Daten erzeugt und vor allen Dingen auch an Daten übermittelt wird.
Du hast ja auch noch mehrfach auf das INEC verwiesen. Das INEC ist ja bei den DRGs, zumindest ist mir jetzt nichts anderes bekannt, also deren Haupttätigkeitsfeld. Die Pflegeexpertise, hätte ich da jetzt gedacht, spielt da kaum eine Rolle oder gar nicht. Sieht man das auch bei den Umsetzungen von diesem Instrument innerhalb der INEC, dass da viele pflegewissenschaftliche Expertise noch fehlt?
Naja, für das Instrument und die Umsetzung und die Erstellung war die INEC tatsächlich nicht zuständig. Das ist ja halt sozusagen eine Koproduktion zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Deutschen Pflegerat und der Gewerkschaft Verdi. Die haben ja praktisch dieses Instrument vor einigen Jahren im Auftrag erstellt. Das kam ja nach dieser konzertierten Aktion Pflege, war das ja so ein fortgeführtes To-Do, was dann in diesem Vorschlag PPR 2.0 gemündet ist. Der Gesetzgeber, Herr Lauterbach, hatte dann die INEC dafür verantwortlich gemacht, diese Daten zu sammeln, aufzubereiten und dann eben auch zukünftig eben die Schlüssel zu bestimmen und alles, was da dann eben auch mit Sanktionsmechanismen zusammenhängt. Deshalb aus der Retrospektive hatten die ja auch schon immer die Personaluntergrenzen-Meldungen bekommen in den letzten Jahren, also auch pflegerische Daten erfasst und ausgewertet, aufbereitet. Und das ist letztendlich auch die Position, die sie einnehmen in Bezug auf die PPR 2.0, dass sie halt hauptsächlich Datenaufbereiter sind, eben in Richtung der Politik.
Ich erzähle meinen Studenten immer ganz gerne, dass das Gesundheitswesen ein Bürokratiemonster ist, was auch nicht kleiner geworden ist, sondern irgendwie weiter wächst. Ist das mit diesem Instrument auch so? Und hättest du es dir irgendwie anders gewünscht, um vielleicht eine modernere Erfassung zu haben? Du hast ja schon darauf hingewiesen, dass eine Digitalisierung unbedingt ein Muss sein, also nicht sein sollte, sondern sein muss. Hm. Hättest du das anders angegangen?
Ja, also ich hätte von vornherein das ganze Instrument digital gedacht. Und das ist hier an der Stelle nicht passiert. Es ist ja losgelöst, teils fachlich, teils wirklich noch auf der Papierversion gedacht und umgesetzt worden. Vielleicht, weil man damals noch nicht absehen konnte, dass das Krankenhauszukunftsgesetz ja genau die Digitalisierung der Pflege fordert und fördert. Und dementsprechend ist das Tool eben nicht so geeignet, direkt die Regeln abzuleiten, die dann in einer digitalen Version genutzt werden können. Das heißt, jeder Softwareanbieter, jedes Krankenhaus muss sich selber aus diesem Dokument, aus dieser Verordnung die Regeln herausziehen, sie zum Teil interpretieren. Und da gibt es eben sehr, sehr viel Varianz. Und ich hätte von vornherein geschaut, im allerbesten Fall, dass man vielleicht auf einem modernen Interoperabilitätsstandard direkt ein Profil, zum Beispiel ein HL7-FHIR erstellt, wo die Regeln dann über letztendlich einem Regelwerk auch abgebildet sind und sozusagen man darauf zurückgreift und das sofort digital umsetzen und implementieren kann. Oder dass zumindest die Regeln doch widerspruchsfrei dort hinterlegt werden. Das hat man auch auf politischer Ebene relativ schnell erkannt. Dort gibt es ja ein Projekt zur Weiterentwicklung der PPR 2.0, unter anderem in Richtung Digitalisierung. Aber das wird eben, und jetzt unter den aktuellen politischen Verhältnissen, noch länger dauern, als eben die ersten Meldungen und die ersten Dokumentationspflichten für die PPR entstanden sind.
Das heißt, um das nochmal zu wiederholen, die PPR 2.0 wurde nicht als Programmcode angelegt, sage ich mal, den sich ein Krankenhausinformationssystemhersteller irgendwie ziehen kann, wo die Regeln dann berücksichtigt sind und man nur noch ein bisschen im Interface was verändern muss, damit das passt, sondern es war im Wesentlichen ein textbasiertes Dokument, was wiederum in Digitalprozesse übersetzt werden muss mit all den Fehlern und Problemen, die dabei entstehen.
Absolut. Und wir haben eben an der Stelle eben auch fehlende Logiken. Manchmal sind dort Texte, da steht ein Aspekt, dann kommt ein und ein anderer Aspekt. Und wenn man dann bei den Machern dieses Textes nachfragt, was ist denn damit gemeint, dann hört man bei drei Leuten, die man fragt, drei unterschiedliche Meinungen. Und das ist natürlich total schwierig, das in einem sicheren Programmcode einfließen zu lassen. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil dann macht nämlich der Anbieter A es so, der Anbieter B so. Und wenn jetzt mit diesen Daten dann aber tatsächlich irgendwelche Restriktionen für ein Haus kommen sollen, dann ist es schwierig, ne? Weil das Ganze ist eben nicht sicher zu begründen, weil die Varianz im Moment noch zu hoch ist. Und das würden wir uns alle wünschen, dass eben an der Stelle, man kann es ja auf Textbasis machen, aber die Regeln müssen dann eindeutig und logisch abgebildet sein, widerspruchsfrei abgebildet sein und dann kann man die genauso übernehmen und dann in der Software abbilden.
Um das vielleicht nochmal in a nutshell sozusagen rüberzubringen, du bist aber schon dafür oder ein eindeutiger Verfechter der Leistungsabbildung im Pflegeberuf. Das heißt, dass wir konkret beschreiben, was haben wir bei den Patienten gemacht, und nicht mehr zu diesem alten System zurück. Ja, man hat irgendwie Personal, weiß auch manchmal nicht genau, reicht das eigentlich? Wie viel brauche ich denn eigentlich wofür? Und vielleicht so eine ganz grobe Orientierung noch an den Betten. Sondern zu sagen, wir gehen eine Ebene tiefer, wir gehen eine Ebene detaillierter. Ist das für dich der richtige Weg?
Ja, absolut. Ich glaube, genau diese Transparenz, was Pflege macht, die besteht eben sehr häufig nicht. Ja, und die besteht zum Teil schon in der eigenen Berufsgruppe nicht, wenn wir uns die unterschiedlichen Sektoren an der Stelle mal angucken. Da weiß man eigentlich gar nicht genau, was alles macht ein Kollege in der Altenpflege, was macht ein Kollege in der ambulanten Pflege und aus den Bereichen wiederum, die denken, dass im Krankenhaus alles sehr easy peasy ohne Probleme in der Pflege ist und dass die ja eigentlich wirklich in einem goldenen Umfeld arbeiten, weil es ja da keine Geldprobleme oder Personalsorgen so richtig gibt. Und dann erwartet man, dass auch Kollegen außerhalb des Berufsstandes die Pflege mit ihren ganzen großen Tätigkeitsbereichen in irgendeiner Art und Weise wahrnehmen. Und ich glaube, und da gilt eben die alte Wahrheit und die alte Weisheit, was man letztendlich nicht dokumentiert und aufschreibt, kann eben nicht bemessen werden, es kann nicht gelehrt werden, es kann nicht ausgewertet, weitergenutzt werden. Die Frage ist eben nur das Wie. Also ich bin absoluter Gegner, dort noch mehr auf die Dokumentationsstapel der einzelnen Berufsgruppen in der Klinik draufzulegen, noch mehr Dokumentationsaufwände, die nicht durchdacht, die nicht ineinander greifen, zu implementieren, sondern ich sehe den großen Schlüssel, wir haben es ja schon ein paar Mal eben angesprochen, in der Digitalisierung ist es heute so viel automatisch möglich, wenn man zu den richtigen Systemen greift, wenn man Interoperabilität auch in der Pflege mitdenkt und Daten, die halt an anderer Stelle erhoben werden, durchaus eben automatisch auch in eine solche Personalbemessung mit einfließen lässt, dann belastet man nicht zusätzlich die Kollegen und hat trotzdem ein Bild über die Vielfältigkeit der Berufsgruppe Pflege.
Warum setzt man das Ganze denn nicht modern um? Smartphone in die Hand, also die für die Pflegekraft, ne? Also ein mobiles Gerät, wo sie angeben kann, welche Tätigkeit sie in dem Zimmer gerade gemacht hat, ne? Und dann vielleicht auch läuft irgendwie eine Stoppuhr mit oder so etwas. Und damit hat sich die Sache. Und das so ein bisschen zu entkoppeln von diesem Stationszimmer-Denken, dass ich da irgendwie sitzen muss und dann steht der Kollege hinten in der Schlange schon und sagt, ich muss auch noch meine Dokumentation fertig machen, ich will nach Hause. Warum ist das so ein zäher Prozess? Das ist doch eigentlich im Paketdienst und in allen anderen Berufen heute Standard. Warum kriegen wir das da nicht besser hin?
Ja, also zum einen muss man sagen, das Gesundheitswesen ist kein Innovationsmarkt. Also die beste Software gewinnt nicht automatisch und wird überall in allen Krankenhäusern eingeführt und umgesetzt, so wie wir es halt in anderen Märkten haben, sondern es ist ein politisch getriebener Markt. Also das, was die Politik gerade als Wichtigstes sieht, das treibt auch die technologischen Entwicklungen. Zum anderen haben wir eben auch eine sehr, sehr unterschiedliche Ausstattung der Systeme in den Krankenhäusern. Es gibt Software, die das, was du gerade beschrieben hast, auch sehr gut kann. Das heißt, ich dokumentiere eigentlich nur das, was ich gemacht habe, und die Software leitet automatisch mit Zeitwerten und allem drum und dran, zum Beispiel auch eine PPR2 aus. Und ich muss mir da gar keine Gedanken mehr als Pflegefachkraft machen über Regeln oder Dauern, Häufigkeiten etc. Die Realität sieht nur anders aus. Wir haben in den allermeisten Krankenhäusern eben nicht moderne, interoperable Informationssysteme im Einsatz, sondern eben meistens Krankenhausinformationssysteme aus der Jahrtausendwende eingeführt, die eigentlich nie zur Aufgabe gemacht haben, Daten auch wirklich zu teilen und durch Dritte nutzbar zu machen. Im Gegenteil, eigentlich war es ja immer alles in einem System hauptsächlich eben abbilden zu können. Und das sind Dinge, die man heute natürlich merkt. Auf einem Smartphone, du erinnerst dich, wenn wir auf ein Nokia-Handy damals drauf geguckt haben, da hatten wir auch alles von Nokia. Das Spiel Snake war von Nokia bis hin zu irgendwelchen E-Mail-Funktionen. Da konnten wir auch nicht wählen. Aber wir haben ja bewusst als Consumer gesagt, das ist nicht das, was wir uns vorstellen, als wir die Alternativen gesehen haben, und benutzen heute Plattformen. Ne? Da gibt es die unterschiedlichsten Windows, Apple, Android, alles, was wir so nutzen, und holen uns die Dinge, die dort am praktischsten für unsere Aufgaben sind. Und das ist eine Entwicklung, die sehr, sehr langsam, aber die wir im Gesundheitswesen jetzt wahrnehmen, über Plattformen zu arbeiten, die monolithischen Systeme dadurch zunehmend zu ersetzen und die Dinge zusammenzuführen, die dann auch genau solche Aufgaben, wie du sie gerade beschrieben hast, sehr, sehr gut abbilden und dann auch unterstützend letztendlich wirken, was wir eben bei den klassischen historischen Systemen oft vermissen.
Ja, hängt sicherlich auch mit dem Kundenstamm zusammen. Ne? Wenn ich einmal ein Krankenhaus im KISS-System drin habe, ist vielleicht gar nicht mehr die große Weiterentwicklung notwendig, sondern man kann das über Jahre laufen lassen, solange es einigermaßen seine Aufgaben erfüllt und das Krankenhaus vielleicht einigermaßen zufrieden und der Hersteller auch, weil er jetzt nicht die Innovationssprünge machen muss, die er vielleicht aus anderen Softwarebereichen gewohnt ist, wo programmiert wird, bis die Finger bluten, sag ich mal. Ne?
Das ist der sogenannte Lock-in-Effekt. Ne? Wenn ich da immer alles drin habe, komme ich sehr, sehr schwer erst wieder raus mit viel Aufwand. Also so ein KISS-System wechselt man sicherlich nicht, sagen wir mal, in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Also das sind größere Projekte. Aber auch da gibt es viele Entwicklungen heute, Dinge da parallel, Plattformen parallel aufzubauen. Und wir sehen das auch. Und ich denke mal, im Gesundheitswesen sind wir doch auch nicht immer die schnellsten in der Umsetzung von technologischen Innovationen, aber der Weg, der ist klar. Und ich denke, wenn wir uns jetzt in 5 Jahren unterhalten würden, ich hier in den Podcast käme, dann würden wir wahrscheinlich sagen, Plattformen sind hier so weit verbreitet, da ist dieses Thema an der Stelle vielleicht gar nicht mehr relevant, weil nämlich genau die Softwareprodukte dann für so eine PPR oder was auch immer da noch kommen mag, relativ schnell am Markt sind, als App oder Add-on dann auf diesen Plattformen eingebracht werden und genau das machen, worüber wir gerade gesprochen haben, die Kollegen entlasten in der Dokumentation und diese ganzen Dinge in sich vereinen.
Ja, Heiko, das klingt doch nach einem guten Termin. Ich gucke dann gleich mal 5 Jahre, das dürfte dann ja 2029 sein. Outlook kann das, glaube ich. Also direkt mal einen Termin vereinbart und dann gucken wir uns in 5 Jahren nochmal an, ob wir bei den Plattformen gelandet sind oder wie wir dann diese Informationen sammeln, die im Krankenhaus so notwendig sind und anfallen.
Danke dir, Heiko. Ich finde das sehr spannend.
Ja, absolut. Danke dir, Heiko, für das tolle Gespräch. Möchtest du noch was ergänzen oder hast du auserzählt?
Ich habe sicherlich nicht auserzählt, aber ich glaube, das Wesentlichste ist gesagt und wir dürfen an der Stelle gespannt sein. Ich hatte ja gerade schon mal angeteasert, es gibt ein Folgeprojekt zur Weiterentwicklung der PPR 2.0, also das, was die Krankenhäuser verpflichtend seit Oktober dokumentieren und was im Januar das erste Mal verpflichtend an die INEC übertragen wird, ist nicht der sozusagen in Stein gemeißelte Stand. Es wird in Richtung der Qualifikation und es wird vor einigen in Richtung Digitalisierung deutliche Weiterentwicklung geben und wir dürfen gespannt sein, ob wir nicht schon sogar in einem Jahr dort eine deutliche Veränderung in der Art und Weise sehen, wie das dann dokumentiert wird. Und natürlich auch, wie man dann zukünftig diese Daten noch besser auswerten und noch besser weiter benutzen kann.
Ja, die Nutzbarkeit, die Nutzbarmachung der Daten ist wichtig, ne? Dass es auch für die Kollegen einen Mehrwert hat und sie nicht einfach nur in Tabellen hinzuschreiben irgendwo, sondern ja eine spürbare Konsequenz in der Praxis auch zu finden, die zu einer Verbesserung führt. Ne? Das hatten wir ja auch eingangs gesagt, dass so ein Instrument dafür sehr hilfreich eingesetzt werden kann. Okay, ja gut, dann herzlichen Dank für deinen Beitrag. Herzlichen Dank für dein Zuhören. Schalt auch das nächste Mal wieder ein bei Klinisch Relevant zu Beiträgen aus der Pflegewissenschaft, von den ärztlichen Kollegen und natürlich den ganzen anderen Berufen, die wir so abbilden, Hebammen, Physiotherapeuten, Logopäden. Also schalte ein. Wir wünschen dir eine gute Zeit. Bleib gesund und bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.